So. Ich bin total vollgefressen. Richtig, richtig satt. Ich habe gerade mit ganz vielen Leuten online über Zoom gekocht. Meine Tochter ist eine hervorragende vegane Köchin und wir machen so Online-Kochen und laden Leute ein, mit uns gemeinsam zu kochen. Jede Person in ihrer Küche und wir essen dann zusammen, alle mit dem Laptop auf dem Tisch. Du sitzt auch in deiner Küche, bist du ein... Ich weiß es ja, du bist auf jeden Fall jemand, der gerne isst.
Ich esse gerne.
Murali Perumal.
Ja, ja, ich liebe Essen. Ja, ja, klar. Aber sag nur mal eine Frage zu dem Kochen. Das heißt, ihr esst da nicht zusammen, sondern ihr kocht das Rezept zusammen.
Genau, sie denkt sich ein Rezept aus. Mhm. Dann werden alle Zutaten aufgelistet und alle Utensilien, die man fürs Kochen braucht. Und die werden rumgeschickt per Mail und dann kocht jede Person in der eigenen Küche. Und Shana leitet es dann währenddessen an.
Ja, witzig, witzig. Ja, super. Ja, finde ich gut. Das ist eine schöne gemeinsame Sache. Ich habe, also das habe ich noch nicht gemacht mit Zoom, aber ich habe schon mal eine Zoom-Party gemacht. Das war auch schön.
Davon musst du mir gleich erzählen, aber erstmal möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wen ihr hier gerade hört. Das ist Murali Perumal, eigentlich der entzückendste Kollege, den ich in all den Jahren getroffen habe.
Echt?
Ja, wirklich. Also du bist so in meinem Herzen und ich weiß, also ich habe das Gefühl, dass dir das bei ganz vielen Leuten gelingt. Aber um dich jetzt nicht zu sehr in Verlegenheit zu bringen, erzähl von deiner Zoom-Party.
Nee. Das ist nur, da hat ein sehr guter Freund von mir Geburtstag und die Frau von ihm hat das vorgeschlagen und dann haben wir wirklich von 8 Uhr abends bis um 1 Uhr nachts ging das. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange ging, aber dabei floss auch ordentlich Flüssigkeit. Und nicht nur Wasser.
Wasser.
Nicht nur Wasser. Und ja, die Flasche wurde immer leerer. Aber es war lustig, weil das waren Leute von, also Leute auch aus München, aber auch aus Dresden und aus Köln. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so gesellig sein kann. Weil dadurch, dass man sich so lange nicht oder so lange niemand anders sieht, außer seine Wohngemeinschaft oder seine Familie, ist das eine richtige Erholung gewesen.
Also für alle die, die jetzt vielleicht im Jahr 2023 zuhören, wir sind gerade mitten in der Corona-Krise und sitzen alle zu Hause. Deshalb sitzt Murali mir auch nicht gegenüber, sondern eben in seiner Küche in München. Und du lebst in München immer noch, ne? Richtig, oder? Bist du umgezogen in der Zwischenzeit?
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich wieder ins Rheinland ziehen. Aber meine Familie hält mich hier und deswegen bin ich in dieser Stadt mit einer hohen Lebensqualität. Ich habe die Stadt jetzt auch schätzen und lieben gelernt und sie bietet viel Schönes, viel Grünes. Aber klar, ist ein anderer Menschenschlag als jetzt, sagen wir mal, im Rheinland. Und ich würde, wenn ich die Wahl hätte, und ich war schon überall in Deutschland, ich war in allen Bundesländern, im Gegensatz zu einigen anderen Deutschen, also ich kenne wirklich...
In allen 16?
In allen 16 Bundesländern war ich schon, in manchen war ich öfter. Und auch im ganz Ostdeutschland, Norddeutschland, überall war ich. Und habe überall wunderbare Menschen kennengelernt und kann wirklich stolz sagen, dass ich Deutschland liebe. Und froh bin, in diesem Land zu leben, weil ich halt auch schon alles gesehen habe und viele Menschen kennengelernt habe. Aber natürlich ist meine Heimat einfach das Rheinland. Und zwar Bonn.
Erzähl mal, was ist der Unterschied zwischen den Rheinländern und all den anderen Leuten in den anderen 15 Bundesländern? Was macht euch so besonders?
Ich finde, es ist einfach das entspannteste Leben, was man sich vorstellen kann. Du bist, selbst wenn du nicht aus dem Rheinland kommst, du kannst meistens auf der Straße jeden anquatschen, ohne dass du komisch angeguckt wirst, und kriegst meistens sehr offene, sehr nette, manchmal auch sehr lustige Menschen zu hören. Und die reden dann auch mit dir. Die lassen sich auch in dem Brauhaus gleich auf dieselbe Bank setzen, auch wenn sie dich nicht kennen. Manche würden dann...
Erzähl mal bitte im Dialekt weiter, bitte. Ach so. Erzähl mal im Dialekt weiter.
Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf Anhieb hinkriege, aber... ja, du kannst dich halt in einem Brauhaus da am Tisch auf den Tisch hinsetzen und dann laden dich ein, komm, trink einen Schluck mit Kölsch, ne? Und ja, obwohl die dich nicht kennen, ne, sagen die, komm, Junge, setz dich rüber, ne? So als ob sie dich irgendwie schon Ewigkeiten kennen würden, ne? So, und dann ich finde das einfach angenehm, weil man braucht irgendwie nichts, also es ist eine schöne Art zu leben, eine gesellige Art zu leben, ne? Und dass man einfach sagt, jeder Jack ist anders, ne? Aber ja, ne? Wir sind ja eine Gesellschaft, ne? Und Wir sind alle Freunde, ne? Also, und ja, manche würden das als oberflächlich betrachten. Ist es vielleicht auch, ne? Aber ich finde das total super. Mir macht das Leben so Spaß, ne?
Wie ist es denn jetzt für dich als Rheinländer mit dieser ganz speziellen Situation? Das muss ja einfach, es muss einfach noch ein bisschen tiefer sitzen als für mich als Niedersächsin, oder? Ich bin ja Einsamkeit gewöhnt.
Also ich mag das auch also eine gewisse Art von Alleinsein mag ich total gern, brauche ich auch. Merke natürlich jetzt, ne, wenn man so aufeinander hängt zu Hause, dann ist das schon etwas anstrengend auf Dauer. Aber gestern bin ich rumgefahren. Gestern durfte ich tatsächlich kurz arbeiten. Ich war in so einem Synchronjob. Da durfte ich dann ganz
Wow.
alleine im Studio sein. Und da gab es dann die total strengen Regeln. Ne, mit am Anfang gleich zack, Hände waschen gehen, Hände desinfizieren, als nächstes dann Fieber messen, so richtig wie am Flughafen. Kommst dir vor wie so ein, ja, wie so ein Infizierter. Und dann, genau, dann habe ich diesen Synchronjob gemacht und dann bin ich von da aus rumgefahren hier in München, habe mich auf eine Bank gesetzt im Glockenbachviertel. Das ist so ein schönes Ausgehviertel in München. Und dann traf ich aber auch schon die erste Kollegin, die erste Schauspielkollegin, die setzte sich dann zu mir im Abstand und wir sprachen miteinander. Das war der erste Mensch, den ich eigentlich in diesen Wochen getroffen habe. Also die erste Freundin, ne, die erste Kollegin. Das hat so gut getan.
Ja, krass, ne? Ich krieg eine Gänsehaut gerade, weil du mir das erzählst. Ich kann gleich anfangen zu heulen. Nur weil du dich auf eine Bank gesetzt hast, was irgendwie für kürzlich noch selbstverständlich war, dass man mal jemanden sieht und dann auch drückt, mit Abstand miteinander auf der Bank sitzen und kurz sprechen, dass das so eine Wohltat sein kann. I feel you. Ich
Ja,
kann so
absolut.
fühlen. Ja, du hast gesagt, du durftest arbeiten. Also Glück im Unglück, ne? Es ist ja gerade echt krass. Mit den Jobs für Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wir haben, glaube ich, alle große Sorgen. Wie ist es bei dir? Hältst du noch den Kopf über Wasser oder kriegst du die Krise?
Gute Frage. Es ist unterschiedlich. Ich habe ja im März noch gearbeitet und habe da gedreht in Indien, ne, meinem Mutterland, Heimatland auch. Aber habe noch kein Geld gesehen, ne? Und das stockt da auch wegen dieser Krise, Corona, wegen dem Virus. Und es ist jetzt, ja, es ist schon so, ne, dass das Geld knapp ist und dass ich nicht weiß, woher das kommen soll, weil es eben für uns, auch für dich als Filmschaffende, aber ich glaube, du bist in der KSK, oder? In der
Ich bin rausgeflogen letztes
Ah,
Jahr.
okay,
Ich
ja.
bin nicht in der
Ja, ich bin
KSK.
nämlich auch nicht dort, weil ich hier manchmal drehe oder manchmal am Theater kurzfristig angestellt bin und dadurch falle ich schon mal
Ich bin
raus.
aus Schlampereigründen rausgeflogen,
Okay,
weil ich
verstehe.
was verschlampt
Ja.
habe. Also selber schuld, auch noch bitterer.
Ach was, ich finde, die haben einfach zu strenge Regeln und also für unsere spezielle Gruppe fällt ja diese Soforthilfe flach, weil wir eben keinen eigenen Betrieb haben, weil wir halt selber der Betrieb sind im Grunde genommen. Ja, ich finde die Bedingungen ehrlich gesagt unmöglich. Ich reg mich auch ein bisschen über unsere Staatsministerin auf. Und bei mir ist es echt so, ich habe jetzt noch nie Arbeitslosengeld 2 bezogen. Ja, Sozialhilfe hieß das ja damals. Jetzt heißt es Grundsicherung, ist ja noch nett formuliert. Eigentlich ist es Hartz IV. Und ich bring's nicht übers Herz, mich dafür das Ding zu beantragen. Weil es.
Ne, ich hab's auch nicht
Nee,
gemacht.
und ich hatte mal einen Antrag vor Jahren und ich habe den zerrissen.
Aber das Ding ist halt, um es rauszuschicken an alle Kolleginnen und Kollegen, die das hier eventuell hören, es ist überhaupt kein Ding, das zu beantragen. Wenn du berechtigt bist, dann hol dir dieses Geld. Das ist total okay. Also da muss man sich nicht dafür schämen oder sich schlecht fühlen. Wir leisten so viel und auch noch abseits von dem, was man dann am Ende zu sehen bekommt,
Absolut.
sind ständig am Struggeln, ständig am Arbeiten, ständig am Rausfinden, wie geht's jetzt weiter.
Ja.
Es ist eh so ein ganz schön anstrengendes Ding, in diesem Beruf zu arbeiten. Aber jetzt möchten wir mal was Schönes hören.
Ja.
Erzähl mir mal von deiner Arbeit in Indien. Was hast du da gedreht? Und ist es dein erstes Mal drehen in
Ja,
Indien gewesen?
das ist mein ganzes
In dem
Leben.
La Heimatland deiner
Mein
Eltern?
Heimatland meiner Eltern, das ist, genau, und meines Bruders. Und das ist der erste Film, den ich in Indien drehen durfte. Es ist eine deutsche Produktion, ein Kinofilm für Kinder, Jugendliche und auch Familien, also Erwachsene. Und ja, das ist ein wahnsinniger Glücksfall für mich gewesen, weil also ich mich sehr, sehr wohl da gefühlt habe. Also ich war schon in Mumbai mal vor 30 Jahren und diese Stadt hat sich sehr verändert.
Dabei bist du ja erst 32.
Ja, schön wär's, schön wär's. Ja, aber stimmt, wir sagen immer, wir sind wieder 30 geworden.
Wie hattest du Mumbai in Erinnerung und was ist dann daraus geworden heute?
Boah, es hat sich wirklich verändert. Also früher, ich habe nur noch in Erinnerung, riesige Hotels neben Slums, ja, und unten total voller Menschen und viel Dreck und also einfach ein Chaosstadt, ja.
Was meinst du unten? Erzähl mal von
Unten
unten,
heißt
wo
jetzt,
ist
wenn ich
unten?
oben im Hotel bin, im fünften Stock und darunter gucke, ist es für mich das einzige. Damals, ja, habe ich das negativ empfunden, ne? So Moloch, weil halt wirklich alles sehr eng gebaut war mit Slums und dreckig und viele Menschen und also es ist noch mal viel heftiger als andere Städte in Indien, ne? Wo zum Beispiel da, wo meine Eltern herkommen, es hat jetzt nur 1,5 Millionen Menschen in Anführungsstrichen nur und da
Wo kommen deine Eltern
die kommen
her?
eigentlich aus dem Dorf, aus so einem Bauerndorf. Also das, da ist sogar noch weniger los. Aus dem Bauerndorf, das ist auf keiner Karte verzeichnet. Und
Aber sag mal den Namen, vielleicht gibt es ja irgendjemanden,
das
der schon
kann
da war.
keiner
Ich
kennen.
Sag's mal,
Das
vielleicht kriegen wir einen Brief und sagen, ja, da war ich
heißt.
mal. Ich habe eine Tante dort
Ja,
oder so.
nee, nee, das ist nicht so wie Plittersdorf. Nee, das heißt Kilambal. Kilambal.
Kilambal?
Kilambal und ist in der Nähe von Madurai. Madurai ist eben diese Stadt, wo meine Eltern jetzt auch dann lange gewohnt haben. Jetzt wohnen sie da nicht mehr, jetzt wohnen sie in Madras, wo das, also eigentlich heißt Madras jetzt Chennai, der indische Name, also wo das berühmte Madras Curry herkommt, ne?
Lecker.
Ja, da kommen sie her, wenn wir da schon beim Kochen sind. Nee. Ja, und Mumbai ist halt Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viele Leute da jetzt, wie viele Menschen da leben, aber damals waren es auch viele, viele Millionen. Und jetzt sind es noch viel mehr Millionen, über 20, glaube ich, oder? Aber es ist wirklich der Wahnsinn. Nur, es hat sich insofern verändert, dass es viel entspannter geworden ist. Es ist viel grüner geworden. Es ist wirklich, es gibt tolle Viertel, tolle Straßenzüge und ich habe halt tolle Menschen kennengelernt, ne? Es ist wie im Rheinland, die Menschen machen es aus.
Jetzt die Verbindung Rheinland und Rheinländer und die Menschen in Mumbai. Was ist ähnlich, was ist gleich?
Also zumindest den Leuten, denen ich begegnet bin, kann man das vielleicht nicht zählen. Das sind Filmmenschen auch gewesen. Aber die waren halt sehr offen. Sehr offen, sehr interessiert. Mit denen kann man gut feiern. Ja, Lebemenschen, ne? Also auch Gesellschaftsmenschen, ne? Ja, und jetzt in dieser Zeit, wo wir niemanden treffen, weiß ich das wirklich zu schätzen. Einfach ein gutes Sozialleben zu haben, gute Freunde zu haben, ne, mit denen man sich trifft, ob morgens, mittags oder abends. Und dort war das einfach super, da auf der Stra am Strand rumzulaufen, spazieren zu gehen, abends zu feiern. Sehr, sehr moderne Stadt mit sehr, sehr modern denkenden Menschen. Und ich habe auch zwei Freunde getroffen, die ich auch aus Deutschland kannte, die dort leben.
Zufällig? Ah nee, aber
Ja, wir haben uns
verabredet, oder?
verabredet. Ja, zufällig wäre Wahnsinn gewesen. Nee, wir haben uns verabredet.
Eins verstanden. Ja, Hammer. Ich finde das total spannend. Ich war selbst noch nie in Indien. Ich weiß, Indien ist ein beliebtes Reiseziel auch für viele, für viele so, sagen wir mal, Eso-Touris. Ich selbst war noch nie in Indien und habe natürlich jetzt auch viel an Indien gedacht. Irgendwie gab es Zahlen, dass auf jeden Fall mehr Menschen dort gestorben sind an den Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Virus als am Virus selbst und so. Also schon auch krass, ein Land mit so vielen, unglaublich vielen Facetten. Gibt es, hast du eine Zeit auch dort gelebt als Kind oder du bist im Rheinland geboren?
Ich habe
Du bist
da,
im Rheinland
ja, ich muss
geboren.
sagen, ich habe leider da nie gelebt. Ich bin da wirklich im Rheinland geboren, aufgewachsen und bin, es hat sich nicht ergeben, da zu leben, ne? Meine Eltern sind damals, als ich auf die Schauspielschule kam, nach Wien, bin ich ein halbes Jahr später dann, also sind ein halbes Jahr später meine Eltern nach 30 Jahren Deutschland zurück nach Indien gezogen.
Crazy.
1999.
Erinnerst du, wie was die dann erzählt haben? wie das für die war, so zurückzugehen?
Das Zurückgehen war schwierig, war auch, weil sie mich zurückgelassen haben. Mein Bruder lebte eh schon in Indien, die waren dann quasi in seiner Nähe. Mhm. Ja, es war erstmal natürlich immer schwierig, wenn man so lange vor allem in Deutschland lebt und dann in diese alte, neue Welt kommt, ne? Für sie, alte, neue Welt. Aber sie haben es dann irgendwann auch eingelebt. Es ist, ja, sie haben sich wieder eingelebt. Jetzt sind sie wieder in einer anderen Stadt seit 7 Jahren, 6 Jahren.
Voll die Globetrotter, deine Eltern.
Ja, aber es ist halt so, ne? Chennai ist wieder was anderes, das sind nochmal 8 Millionen Menschen. Ja, es ist im Grunde genommen immer fremd. Ne? In Deutschland waren sie zwar sehr lange und ich würde auch sagen, in Bonn haben sie sich schon sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, es hatte verschiedene Gründe. Ich müsste zu weit ausholen, warum sie dann zurückgezogen sind.
Ja, lange Geschichte. Du lebst mit deiner Familie in München. Mhm. Magst du mal kurz erzählen von deiner Family, wie das so ist? Wer da, also muss hier keinen Namen sagen, doch, aber wie du so lebst. Dass du
ja,
so
ich wohne hier, ne, mit meiner Familie, mit meiner Frau und meiner Tochter. Meine Tochter ist 7 und geht in die 1. Klasse. Und ich bin jetzt sozusagen auch noch Lehrer, ne, wie viele anderen Eltern auch.
Wie läuft's bei euch mit dem Homeschooling?
Ich sag mal, also es nervt, ne? Also die 1. Klasse geht von den Aufgaben her, aber so ein bisschen, also ich merke halt die Ungeduld bei ihr. Also meine Tochter heißt Madhu. Ich merke so, dass sie halt sehr ungeduldig ist und dass sie oft keine Lust hat darauf. Und ich glaube, es würde schon wenigstens so eine Art, wie sagt man, Online-Unterricht würde ich begrüßen oder fände ich schön, ne? dass so ein bisschen die Klassenlehrerin dabei ist.
Ja, und man so ein bisschen Kontakt zu den Leuten hat, mit denen man auch eigentlich in einer Klasse ist und so. Schon krasse Aufgabe, die Eltern jetzt übernehmen. Ich merke das halt auch immer so bei so oder bei Familien, die Hausaufgaben machen müssen mit den Kindern. Ja. Da denke ich auch ganz oft, weil meine Kinder sind auf einer Schule, die hatten die Hausaufgaben und diesen Stress irgendwie, den man jetzt einfach komplett hat. Mein Tipp, Morali, mit älteren Kindern ist, versuch sie so autark wie möglich damit zu lassen, dass sie so viel wie möglich alleine machen kann.
Okay, nicht zu viel Druck, meinst du?
Nee, einfach, dass sie irgendwie, dass man ihr so sozusagen die Tools vermittelt, das ist auch nicht so einfach, aber rauszufinden, was brauche ich eigentlich, um das jetzt zu lösen, damit man auch sich zurückziehen kann und die mal so ein bisschen alleine machen lassen kann.
Ja, ein guter Tipp, ja.
Also, dass man nicht die ganze Zeit daneben sitzt, weil dann hat man immer das Gefühl, alles mitlösen zu wollen oder zu müssen oder so. Und dann gibt es auf jeden Fall, es kann mir keiner erzählen, dass das bei irgendeiner Family rund läuft. Das ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial für alle Familien, dieses Homeschooling, ey. Respekt.
Ja, gleichfalls. Okay, deine Kinder sind schon älter, oder?
Ja, die sind schon älter.
Ja, eben, genau. Weiß ich ja noch.
Und dann ist es einfacher.
Ja, genau, es ist schön hier. Also München-Ramersdorf, wir wohnen hier so gegenüber von einem Park, es ist schön. Ich genieße die Ruhe, ne? Das ist schon mal was Gutes. Man hat das Gefühl, man ist jeden Tag Sonntag.
Was machst du an deinen Sonntagen? Wie fühlst du deine Sonntage? Ich weiß von dir, also wir haben ja zusammen gedreht. Mhm. Und ich weiß, dass du zum Beispiel gerne gut isst.
Ja.
Dass du kennst dich auch aus mit Getränken.
Ja.
Das weiß ich auch. Ich weiß von dir, dass du eine ganz tiefe Seele bist und dass du auf jeden Fall offen für viele Facetten des Lebens bist. Mhm. Und du hast mir auch eine ganz tolle Geschichte erzählt von einer Frau, die du mal umarmen durftest. Ja. Und das musst du später auch noch mal erzählen vielleicht. Aber wie füllt jemand wie du mit all dem, was irgendwie jetzt zu tun ist, seine Sonntage, wenn es wirklich welche wären? Was ist dir das Liebste?
Boah, es ist schwer zu sagen. Es ist so, ich mag es, ich mag ja generell morgen früh, die Zeit morgen früh immer sehr gerne, ne? Wenn noch nicht so viel los ist, wenn man nur ein bisschen Zeit für sich hat, wenn ich mich auf den Balkon setze und vielleicht, also jetzt habe ich wieder angefangen, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben, ne? Und so ein paar Dankbarkeitszeilen aufzuschreiben, ein paar Atemübungen zu machen, aber das habe ich jetzt länger auch vernachlässigt und merke, wie gut mir das tut, also und vielleicht einfach mal 10 Minuten abzuschalten, nichts zu machen, ne? Also wenn man will, auch zu meditieren, ja. Ich merke immer, wenn ich das nicht mache, geht's mir nicht gut oder irgendwie bin ich unruhig. Das ist Also was ich an der Zeit mag, ist erstmal nicht so eine Verpflichtung zu haben. Ne? Du musst das vorbereiten, du musst dies vorbereiten, du musst Leistungen bringen, du musst das. Irgendwie gefällt mir das gut. Und andererseits fehlt mir das auch. Ne? Diese Aufgaben, dieses, ja, eben vor allem die Menschen. Ich gehe jeden Tag raus. Jeden Tag, jetzt scheint gerade ohne Ende die Sonne. Ich gehe jeden Tag in die Sonne. Ich gehe immer spazieren. Das ist eine Zeit, die ich sehr genieße. Manchmal laufe ich, manchmal gehe ich auch nur spazieren. Oder setze mich heute in die Sonne und schreibe ein paar irgendwelche Texte. Ja, das genieße ich schon. Und natürlich, das muss ich auch sagen, abends schauen wir uns einen schönen Film an, ja, zu dritt. Irgendwo ist ein Familienfilm. Also das mag ich schon auch, ne? Die Zeit zusammen, die man haben kann. Bisschen lesen ist auch gut. Ich habe jetzt über verschiedene Viren gelesen von so einem Wissenschaftler. Also ist
Interessant,
wirklich.
komisch, wie kommst du darauf?
Stimmt. Komme ich darauf? Ja. Nee, weil ich auch gar keine Ahnung von dem Thema habe. Und dann habe ich mich da bis.
Was, wie heißt das
Das
Buch? Wie
heißt
heißt das Buch,
wirklich
was du da
Virus
liest?
von einem Amerikaner, so einer, ja, auch Koryphäe in diesem Bereich. Und da geht es vor allem um diese Tierviren, ne? Wie die ja auf uns überspringen konnten. Also da geht es wirklich von AIDS bis Ebola bis Malaria. Auch Corona kommt drin vor, obwohl das Buch eigentlich schon 7 Jahre alt ist, ne? Oder 8 Jahre alt ist. Der hat schon
SARS.
davor gewarnt, dass Pandemien in Zukunft uns bevorstehen. Ne?
Mega.
Ist spannend.
Und es hat dich beruhigt, ne, das zu lesen. Hat dich ein bisschen runtergebracht.
Ja, nicht nur. Okay, es ist jetzt keine positive Psychologie, die ich da lese, aber ich fand es spannend, ich fand es interessant. Aber ja, ich lese Gott sei Dank verschiedene Sachen. Ne? Also auch jetzt vielleicht mal wieder irgendwie einen schönen Krimi oder wieder spirituelle Literatur, keine Ahnung. Ja, ein Roman, ich habe jetzt einen Roman gerade bestellt, ein indischer Roman von einer Inderin, Schläge heißt das Buch. Das ist, glaube ich, ein tolles Buch über eine Frau, so ein autobiografischer Roman von einer Frau, eine Inderin aus England, die von ihrer Ehe erzählt. Ne? Und ja, also querbeet, ne? Das ist, ich mag das halt noch zu lesen und ich bin oldschool-mäßig, lese ich kein Kindle oder sowas, sondern richtig schön das Buch in der Hand. Ich will die Seiten riechen, das Buch haptisch in der Hand
Du
halten.
willst Eselsohren reinmachen, Kaffee draufkippen, es aus Versehen in die Badewanne fallen
Ja,
lassen.
sowas, ne? Genau. Und dann schön ankreuzen, ja. Ja,
Genau.
das mag ich sehr.
Echt, unterstreichst du und
Also in
kreuzt an
Romanen
und
nicht, aber
schreibst
in
auf und so.
Sachbüchern mache ich das schon gerne.
Ja.
Ja.
Du, als wir zusammen gedreht haben, ich meditiere ja auch und auch vorm Drehen irgendwie, um einfach klarer zu kommen oder irgendwie. Du hast mich auch in einer richtig wahnsinnig tollen Stimmung erlebt beim Dreh. Dass du überhaupt noch mit mir sprichst, das finde ich auch ausgezeichnet. Aber ich habe
Versuche.
dich auch oft meditieren sehen, auch vorm Dreh. Ist das ein Mittel, was du benutzt fürs Drehen? Also für die Kolleginnen und Kollegen? Erzähl doch mal, wie machst du das? Hier, die Tricks.
Ach, da
Komm.
hat, glaube ich, jeder seine eigenen Tricks. Ich finde es total geil, wenn man sich so ein bisschen, wenn man eben nicht die ganze Zeit seine Kraft verausgabt und mit Kollegen rumalbert. Also ich finde das Albern sehr wichtig, aber eben nicht die ganze Zeit beim Drehen. Ne,
Du
das
kannst das auch ziemlich gut
ja, genau. Nee,
rumalbern.
ist wichtig, dass man gut drauf ist. Man lacht, finde ich sehr wichtig. Lachen ist übrigens überhaupt ein Geheimrezept, finde ich, für viele Dinge. Und ich finde, ja, jeder hat da seine eigenen Methoden. Die einen machen Körperübungen, die anderen Atemübungen. Also ich mache so eine Mischung, ne? So, weil man muss irgendwie wach bleiben, ne? Und gucken, wenn es dann drauf ankommt, wenn man dann dran ist beim Drehen, ne? Das wissen ja viele, da muss man dann 100% da sein. Ich finde es gut, so einfach mal abzuschalten auch. Ne? Meditation, ich mache jetzt keine spezielle Meditation, ne? Ich habe viele verschiedene Techniken ausprobiert und da sind immer so Ankerpunkte dabei, ne? Dass man sich auf den Atem konzentriert oder auf den Körper und dann dem Körper von oben bis unten durchgeht in Gedanken und auch ne? Also dieser Bodyscan. Aber auch mal loslässt, sagt, ich mache jetzt mal gar nichts. Ich habe jetzt, ne, weil, und nicht mich unter Druck setzen und sagen, oh, ich muss jetzt das empfinden oder das machen bei Meditation, sondern ich halt versuche einfach innezuhalten. Ne? Und das tut manchmal gut, weil wir Menschen ja eh die ganze Zeit denken und nicht aufhören zu denken. Und ja, und dann halt so Atemübungen vom Yoga, vielleicht ein paar Übungen, um den Körper fit zu halten. Ne? Und dann quatsche ich wieder mit Kollegen und albern wieder rum. Ne?
Ja, ich finde ganz interessant, dass du gerade kurz so angedeutet hast, wie oder ich habe es so verstanden, wie nichts erwarten bei der Meditation, weil ganz oft man so denkt, so, ah, wenn ich das jetzt schon mache, dann muss ich doch irgendwie auch zumindest so ein Gefühl von Liebe oder Wärme oder göttlichem oder Erleuchtung oder so erlangen. Ja. So ist es ja nicht, es ist ja oft sehr viel schlichter. Mhm. Man wird nicht unbedingt sofort belohnt, wenn man in die Meditation geht, aber
genau.
Vielleicht irgendwie langfristig macht es etwas mit einem.
Ja, genau.
Ich habe schon das Gefühl, du ruhst trotz deiner Wachheit so sehr in dir und bist irgendwie also so klar mit dem, wie du sein möchtest. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass du immer freundlich bist. Also wir haben ja einen Dreh gehabt und um es kurz nochmal aufzulösen, ich habe ja eben gerade schon gesagt, es war gar nicht so lustig mit mir.
Doch.
Ich habe auch so eine Figur gespielt, die irgendwie echt schräg drauf war und ich war auch beim Dreh schräg drauf und habe oft Krawall gemacht und so und Leute, die mich kennen, wundern sich dann vielleicht darüber, aber ich konnte so richtig mal auch auf den Tisch hauen. Das habe ich irgendwie täglich gemacht während des Drehs. Muss mich wahrscheinlich bei allen nochmal entschuldigen. Aber es war irgendwie immer so, dass du immer, also ich, du hast auch nicht abgekriegt, das hat immer der Regisseur abgekriegt, der arme Kerl, ne? Aber dass du immer gut drauf, immer sehr, sehr freundlich bist und ganz liebevoll auf Menschen schaust, auf alle Menschen. Und ich glaube, hab's das Gefühl gehabt, kann man denen eigentlich so richtig nerven? Oder schaffst du das irgendwie, das so umzuwandeln, auch dann doch wieder in sowas, in so mit liebendem Auge auf jemanden schauen? Also so habe ich dich wahrgenommen. Du guckst mich gerade so komisch an.
Nee, ich überlege nur, was ich darauf sage.
Aber ja. Ich habe dich genauso wahrgenommen, wirklich als sehr so, so achtsam mit den Mitmenschen. Mhm. Also das scheint, also...
Ja.
Ist ja auch keine Frage, es ist einfach nur...
Ich habe auch meine Fehler, ne? Mir ist es auch schon passiert, bei sowohl im Theater als auch bei Filmen, bei Filmdrehs, dass ich jemanden vom Kostüm oder was weiß ich, jemanden von der Technik oder angeblökt habe, ne? Und ich habe mich im Nachhinein sehr geschämt dafür und habe mich auch immer entschuldigt. Und ich habe aber dann irgendwann angefangen nachzudenken. Mir ist auch bei Kollegen aufgefallen, auf der Bühne, die dann über die Produktion herziehen und über den Regisseur und alles ist scheiße und so. Und wir haben einmal eine Produktion gemacht mit Ungarn und dann also mit ungarischen Schauspielern auch. Und da war mir das ganz unangenehm, dass die deutschen Kollegen, sehr viele, sich immer so beschwert haben und gejammert haben und so destruktive Stimmung gemacht haben. Und ich habe da einfach nur geschwiegen und habe mir und weil die ungarischen Kollegen auch immer sehr bescheiden waren. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe einfach ich habe mich einerseits geschämt und fand das irgendwie blöd. Und nach der Premiere war auf einmal alles gut. Und das finde ich dann verlogen. Ne? Also jetzt unter allen so. Mhm. Und deswegen versuche ich von vornherein Empfindlichkeiten, wie auch immer, möglichst rauszuhalten und versuche jedem, der am Set ist, und das wirklich vom Garderobiere bis zu Beleuchter, bis zum Produktionsfahrer genauso zu behandeln wie jeden Menschen auch. Und zwar also einfach als Mitmenschen, ne? Und nicht, ich bin jetzt besser oder so, sondern einfach auf einer Ebene. Und dass es zu Spannungen kommt, finde ich okay. Ne? Also ich musste auch bei unserem Dreh, musste ich auch eher innerlich lachen, weil ich dich auch vorher so nicht erlebt habe.
Gott, was die Leute jetzt von mir denken.
Nee, ich fand das einfach nur lustig, weil ich war auch überrascht und so, aber weil ich habe dich auch als du bist ja auch ein Sonnenschein und als solchen habe ich dich auch erlebt und dann war ich so überrascht, dass das plötzlich so rauskam und fand das aber nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Und ich habe gedacht, komm, wenn jetzt jeder in diesem Wohnwagen, wo wir gespielt haben, ausrasten würde, dann wäre das ja alles destruktiv. Nee, da muss man irgendwie ein bisschen die Ruhe bewahren, ne? Ausgleichend sein und im Grunde genommen.
Stellt euch mal vor, ihr wärt auch so abgegangen wie ich.
Ja, oh.
Alle drei. Aber irgendwie, also mir hat das ehrlich gesagt auch ein bisschen geholfen für meine Rolle. Mhm,
Ja, ich fand's super, weil es war so, weil vorher war ja immer, der Regisseur hat sich ja immer beschwert, du kannst den Text nicht, Denise, du kannst den Text nicht in den Proben, ne? Und dann, und du war immer so, ja, beim Dreh kann ich ihn, beim Dreh kann ich ihn. Und du konntest den wirklich perfekt, den Text. Da war ich dann auch so, oh, die Denise, die da hat sie jetzt aber, hat sie richtig, packt sie richtig aus hier, ne? Ist perfekt vorbereitet da auf einmal am Drehtag, ne? Das fand ich dann super.
Ich bin immer perfekt vorbereitet beim Drehen.
Ja, ja.
Ich habe Angst vorm Drehen. Ich komme doch nicht unvorbereitet zum Drehen. Ich hab große Angst vorm Drehen. Wie ist es bei dir? Hast du auch Angst vorm Drehen?
Ja, es kommt immer darauf an, ich brauche Vertrauen. Ne? Ich brauche Vertrauen von der Regie. Ne? Der kann mich ruhig hart anpacken, kann sagen, pass auf, das glaube ich dir nicht. Das ist scheiße, was du machst, mach's mal so. Aber ich brauche ein Grundvertrauen. Wenn ich das nicht habe, wenn ich so Schnösel habe, na, kriegst du das denn hin? Und ich weiß nicht, ob du das hinkriegst, so, ne? So komische Zweifler, damit kann ich am wenigsten anfangen. Ich mag Leute, die...
Wenn du merkst, dass sie selber unsicher sind.
Selber unsicher und selber nicht an dich glauben, dann damit kann ich nichts anfangen. Ich mag Leute, die direkt sind, die mir klare Ansagen machen, ne? Auch, die können mich euch ruhig mal länger laufen lassen, ne? Und rumprobieren. Aber Ehrlichkeit, Direktheit, ja, auch mal sagen, wenn es scheiße ist. Auch mit Anbrüllen habe ich kein Problem, ne? Weil ich versuche dann einfach das konstruktiv, ne, mitzunehmen und einfach sagen, okay, wie kommt man da ran? Ne? Und lieber, also das ist A und O, Direktheit, ist mir egal, ob der mal sauer ist und einen bösen Ton hat, das ist mir egal.
Ja, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man das Gefühl hat, das Gegenüber weiß vor allem, was er oder was sie will. Also das ist irgendwie das, was ich auch wichtig finde. Und dass man miteinander im Gespräch ist. Ne? Mhm. Also das ist, manchmal gibt es ja so Situationen, da dreht man und dann hört man gar nichts. Ja. Das finde ich ist irgendwie sowas, das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerne dran arbeiten möchte. Ich habe doch neulich mit einer Kollegin auch drüber gesprochen, ob das so ein Schauspielerinnen-Ding ist, dass man irgendwie so ein Feedback immer braucht, also irgendeine Rückmeldung. Mhm. Und ob die negativ oder positiv ist, ist vielleicht egal, aber dass man irgendwas zurückbekommt. Und ich möchte gerne mich ein bisschen davon frei machen, dass ich sozusagen das, was ich gerade abliefere, und da ist es mir wirklich wichtig, dass ich gut vorbereitet bin und dass ich das, so gut ich es eben kann, abliefern kann, dass ich selber damit zufrieden bin und dass mir das reicht.
Ja.
Also das wäre irgendwie so eine Idealgeschichte.
Das ist super.
Wie ist es bei dir mit Feedback?
Ja.
Brauchst du es?
Ja, gute Frage. Früher hätte ich es mehr gebraucht. Jetzt habe ich der Regisseur in Indien, der hat auch eigentlich kaum was gesagt. Der hat dann, okay, wenn es mal hochkommt, hat er gesagt, Happiness, ne? Und aber im Grunde genommen habe ich auch nicht gefragt, ne? Also wenn er mir Anweisungen gegeben hat, hat er mir Anweisungen gegeben und wenn nicht, dann bin ich davon ausgegangen, dass er zufrieden ist, ne? Weil der will, dass es ein guter Film ist. Und auch da war für mich entscheidend, dass ich das Gefühl habe, er vertraut mir, er glaubt an mich, ne? Und dann ist es mir egal, ob er mich lobt oder nicht lobt oder ob er gar nichts sagt. Ich brauche dieses Grundvertrauen und deswegen war mir das wurscht, ob er mir jetzt nichts sagt.
Mhm. Ja. Ja. Du hast schon ganzes gerade Ungarn gesagt, Indien, du hast auch schon in den USA gedreht.
Ja, also in Deutschland, aber mit Amerikanern.
In Deutschland mit Amerikanern. Ja. Ah, du hast schon mit Samuel L. Jackson gedreht.
Ja, aber der war einmal sogar da am Set, aber mit ihm zusammen habe ich jetzt nicht gespielt, aber mit anderen aus Amerika, ja.
Und welche Atmosphäre, also oder welche Crew, waren das immer deutsche Crews oder war das in Ungarn auch eine deutsche Produktion?
Nee, also ich habe, es waren alles, also sehr viele Amerikaner dabei, aber es waren auch Deutsche. Einmal hat ein deutscher Kameramann mitgemacht, oder ein deutscher und ein amerikanischer Kameramann oder Kamerafrau auch. Es waren so gemischte Teams, aber es waren eben auch viele aus Amerika dabei und ich habe, das ist schon ein super Gefühl, also nicht, weil das jetzt auf Englisch ist, aber ich habe das Gefühl, die sind perfekt vorbereitet, es ist gute Stimmung, es ist natürlich ein bisschen manchmal so vielleicht übertrieben, positiv und Action und hier, da passiert was und da passiert was, ne? Es ist viel Rumgewusel und drei Regieassistenten und tausende von oder viele, viele Wohnwagen und jeder, der ist für das zuständig und der ist für das. Also es ist alles viel in größerem Maße. Und aber es, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es nur Show ist. Ich glaube, das ist irgendwie, ich hatte das Gefühl, das macht richtig Bock. Da passiert was, da ist Energie, da ist Energie, da ist kein, ja, und Düsterkeit, ne? Da, vielleicht ist es auch manchmal aufgesetzt, ne? Diese positive, dieser Optimismus, aber das ist mir lieber, als wenn es so runterzieht.
Und dieser, und ich meine, dieses Aufgesetzt, wir wissen ja, ne, wenn man lächelt, dann, dann wirkt sich das auch auf wirklich auf die Seele aus, ne? Mit Bleistift zwischen die Zähne klemmen, die Mundwinkel ziehen sich nach oben und auf einmal ist man auch gut drauf. Vielleicht ist es bedingt doch das eine, das andere.
Ja.
Also vielleicht ist diese Attitüde, macht einen dann auch irgendwie happy.
Ja.
Egal, ob sie zuerst aufgesetzt war oder nicht. Wir Deutschen, wir dürfen das ja nicht. Wir dürfen ja nicht so glücklich sein die ganze Zeit. Wir haben eine harte Vergangenheit.
Ja.
Aber wir als POC-Deutsche, wir müssen die ja nicht mit uns rumtragen, diese harte Vergangenheit.
Nee.
Du hast irgendwie dich auch total engagiert für alle SchauspielerInnen, alle mit einem
sichtbaren Migrationshintergrund.
Also POC mit einem sichtbaren Migrationshintergrund.
Ja, das ist ein schrecklicher Begriff, aber gut.
Sichtbarer Migration, SMHG. Mit einem SMHG. Und nervt dich das? Also nervt dich das, dass du, weil ich frage das, weil es mir ein bisschen so geht, dass du dazu gezwungen bist, dich zu politisieren oder sich zu engagieren für bestimmte Dinge? Oder bist du gerne Vorkämpfer?
Ja, ich habe ja früh damit angefangen und es gibt auch Zeiten, wo ich das eine ganze Weile gar nicht mache. Ich habe, vor 7 Jahren ging das los, ne? Und dann kamen Zeitungsartikel, dann kamen Radioberichte, einmal ein Fernsehbericht. Dann war ich mal beim hier in München, beim Münchner Filmfest, auf dem Podium des Bundescastingverbands, haben die mich eingeladen. Also es hat mir nicht geschadet, ne? Es hat mir nicht geschadet. Das finde ich ganz schön, dass obwohl man sich kritisch äußert, vielleicht gegenüber seinen Arbeitgebern, hat es mir nicht geschadet, sondern ich würde sogar sagen, eher was gebracht, aber ich habe es nicht gemacht, damit es mir was bringt, sondern damit es der Sache was bringt. Weil ich immer das Gefühl habe, ich mache das nicht, in erster Linie nicht für uns POC-Schauspielerinnen und Schauspieler, auch, aber nicht nur, sondern ich mache es für die unsere Gesellschaft, dass wir mehr zusammenrücken, ne? dass sagen wir mal, Zuschauer mit Migrationshintergrund mehr Vorbilder im Fernsehen oder im Kino sehen oder auf Kinoplakaten. Ich möchte es auch machen, damit weiße Deutsche, die keine POC-Deutsche wie dich und mich kennen und deswegen vielleicht Vorbehalte haben oder Vorurteile, dass damit eben auch Vorurteile abgebaut werden, wenn man dich jetzt als Staatsanwältin oder Apothekerin sieht und mich als Oberbürgermeister oder ja, von mir aus netten Gärtner, ja. Aber einfach, dass wir da eben wegkommen von diesem: Wir sind die Deutschen und da sind die Ausländer, ne? Wir und die, ne? Und ich habe das gern gemacht, aber das ist immer so ein Wellen, ne? Also ich mache das nicht die ganze Zeit. Ich werde es jetzt lustigerweise in 1,5 Wochen wieder machen. Da mache ich einen Workshop für die Deutsche Filmakademie zusammen mit einer Anti-Rassismus- und Diversity-Trainerin zusammen, die nicht aus dem Filmgewerbe kommt. Und ja, wir bieten das an. Das läuft über so eine Bundesakademie in Wolfenbüttel.
Ist es Tupoka Ogette?
Nee, die ist es nicht. Die kenne ich. Da habe ich ein Buch von ihr, habe ich ein Buch zu Hause. Die ist bekannt. Nee, ich mache das mit einer, die auch aus Berlin ist und ja, die ist Wissenschaftlerin, ne? Trainerin, unterrichtet in Hildesheim an der Uni. Ja, auch sehr kompetente Frau. Und da freue ich mich total drauf. Also, und das ist einfach nur Sensibilisierung, Bewusstsein schaffen.
Und für wen ist dieser Workshop? Wer kann daran teilnehmen?
Eigentlich nur Leute von der Deutschen Kinemathek und von der Deutschen Filmakademie. Es ist erstmal, wir wollten es erstmal live machen vor Ort, das geht jetzt nicht. Und jetzt
macht es über
wir
Zoom.
Wir machen das über Zoom, ja, so als Webinar. Und deswegen können eigentlich nur Leute von der Filmakademie mitmachen. Im Idealfall für mich wären es Leute, die Produzenten sind. Ja, Regisseure vielleicht, Redakteure, weiß ich nicht, die sind dann, glaube ich, nicht drin, aber Drehbuchautoren, ne? Um einfach ein bisschen Input zu bringen. Und sowas freut mich natürlich, ne? Das ist eine schöne Aufgabe, da kann ich ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz schöpfen. Ich habe ja so Vorträge öfter gemacht. Ich habe ja auch Krimi-Autoren mal beraten, ne? In einem Panel, also deutschsprachige Kriminalautoren. Was für Figuren sollen wir schreiben, ne? Wir haben Probleme, so Migranten, ne? Ausländer in Anführungsstrichen, Figuren.
Müssen wir die auch reinschreiben?
Ja.
Können wir die nicht einfach nur als Leichen verarbeiten?
Genau, oder nur im Mafia-Gewerbe oder im Drogenmilieu oder im Terrormilieu.
Oder Blumenverkäufer,
genau.
Entschuldigung,
hab ich auch
woran
schon
ich das Wort
gespielt.
Gesagt
Sag
habe.
Ganz bewusst. Großverkäufer war eine meiner ersten Rollen.
Ja, das weiß ich, das
ja,
weiß
ja,
ich.
Ja.
Crazy
Ja,
shit.
nee, aber ja, ich mache es. Also, wenn ich es dauernd machen müsste, wäre wahrscheinlich nervig. Aber wer weiß, vielleicht kann ja mal eine rechnen Sie mir mal eine feste Stelle beim ZDF ein, als Berater oder sowas.
Das ist eine gute Idee. Oder schreib doch selber mal ein Buch.
Boah.
Mit deiner Tochter zusammen. Sie soll es aufschreiben, dann lernt sie gleich schreiben und du diktierst.
Ja, stimmt, genau.
Hast du schon mal darüber nachgedacht? Hast du so Geschichten in dir, die raus wollen? Oder denkst du, du willst lieber zeigen oder spielen, was andere geschrieben
Ja,
haben?
nachgedacht habe ich schon mal, aber es ist schon sehr schwer, finde ich, ne? Es gibt Leute, die studieren Drehbuch. Gut, es gibt auch Leute, die haben das nicht studiert. Aber ich habe so ein paar Ideen gehabt, die habe ich gesammelt und habe die auch mal so einem befreundeten Drehbuchautoren angeboten. So, ist da was dabei? Kannst du damit was anfangen? Ja, mal gucken, ne? Also ich noch wage ich mich nicht dran, weil es ist im Grunde genommen verkaufst du auch wieder was. Zwar nicht dich selbst, aber halt dein Drehbuch, ne? Und ich habe halt viele Drehbücher gelesen, so wie du auch, und habe das Gefühl, ich kann sagen, das ist ein super Drehbuch und das ist halt nicht gut, ne?
Hast du schon mal ein Drehbuch gelesen und gedacht, ich verstehe wirklich nur Bahnhof?
Ja, es ist schon einige, ne? Also, ich sage jetzt nicht was. Also, ich habe, sagen wir mal so, ich habe nur sehr, sehr wenig Drehbücher gehabt, die wirklich, wirklich gut waren.
Wir haben was total Spezielles zusammengedreht. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erzählen dürfen. Aber das war ja so ein Drehbuch, was man so in die Hand nimmt und dann dachte man so, darf ich jetzt darüber lachen? Oder ich muss jetzt aber lachen? Oder so, das ist schon sehr speziell. Ich habe mich da total über die Besetzung gefreut, nämlich eben aus den Gründen, dass man als schwarze Frau in Deutschland oft nicht für eben Dinge gefragt wird, die auch schwarze Frauen natürlich spielen können. Und das war wirklich sehr speziell.
Ja.
Ging dir das auch
Ja,
so,
ich habe
dass
mich
du
da
das
total,
gedacht hast?
also ich bin ja ganz ehrlich, ne? Ich habe dich ja beim Casting gesehen und ich habe gedacht, das ist vielleicht die Kostümbildnerin.
Immerhin nicht die Putzfrau.
Nein, um Gottes Willen. Ne? Und dann war ich so, aber ich habe nicht gedacht, dass du nicht Schauspielerin sein könntest, sondern es war einfach nur so, ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Redakteurinnen oder, Entschuldigung, ich will nicht so viel verraten, aber diese Produzentinnenrolle, dass er dich dafür vorschlägt und dann mich zum Beispiel als der Täter oder als die
Andere
andere
Figur.
Figur,
Piep!
andere Hauptfigur dann vorschlägt. Das fand ich dann sensationell, ne, von unserem Regisseur. Dass er dann zwei POCs da drin hat, ne? Und das, ja, das ist die Lösung.
Ja, aber interessant, ich finde es ganz, ganz charmant von dir, wirklich, dass du dich gerade geoutet hast und gesagt hast, dass du eben auch in diese Fallen trittst.
Ja.
Weil genau das, ich meine, genau das kenne ich von mir eben auch. Ich hatte neulich so ein Zoom-Meeting mit anderen Filmschaffenden und da war auch ein POC dabei und ich habe halt die Namen gelesen und ich habe das so moderiert und habe halt alle Namen vorgelesen oder das steht ja beim Zoom immer, wie die heißen, habe alle begrüßt mit Namen und er hieß halt Michael oder da stand Michael und ich habe gesagt, ja und hallo Michael oder Michael und ich habe irgendwie nur, weil er schwarz war, halt oder Michael gesagt und er hieß auch Michael zum Glück,
Okay.
aber da habe ich auch gedacht so, ja, also ich meine, man selbst tappt halt auch in diese Fallen, was aber eben auch daran liegt, dass wir so gebildet werden. Also das hat all das, was wir konsumieren an Filmen, an Geschichten, dass wir nicht vorkommen in eben diesen. Mhm. Und wir natürlich auch in Deutschland aufwachsen, wie alle anderen Deutschen und mit weißen Figuren unsere Kindheit und unsere Jugend verbracht haben. Mhm. Und natürlich, dass dann auch nicht in unserem Kopf ist, dass eben der Michael auch Michael heißen könnte.
Ja, genau, spannend, ne? Dass wir eben, wie du sagst, mit weißen Figuren aufgewachsen sind. Im Fernsehen. Wobei es nicht alles schlecht war. Ich schaue teilweise immer noch Schimanski oder Ich heirate eine Familie.
Ich heirate eine Familie, Mensch, das habe ich ganz vergessen. Aber weißt du was, das ist ja irgendwie, das ist die Geschichten, die uns erzählt wurden. Mhm. So, ne? Und da muss man sich vorstellen, und ich finde das wunderbar, dass sich das so ein bisschen verändert, dass es eben jetzt auch in Kinderbüchern Figuren gibt, mit denen sich Kinder identifizieren können, weil sie eben aussehen wie sie. Mhm. Und das gab es halt bei uns nicht. Also die mir am nächsten kam, war Momo. Mhm. Die war aber auch weiß. Die hatte immerhin Locken. Mhm. So, aber es gab irgendwie keine Figur, die erzählt wurde für mich als Kind. Und für dich wahrscheinlich null. Auch nicht, oder?
Null.
Ja.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein bisschen die Tragik. Und das ist halt das, was man sich bewusst machen muss, weshalb auch deine Arbeit so wichtig ist und auch dieses, dass man immer wieder sagt, hey, ihr dürft uns nicht ausklammern. Wir sind da und zwar auch für unsere Kinder dürft ihr das nicht tun, mhm. weil die brauchen Identifikationsfiguren. Genau. Ja. Und das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, unsere Verpflichtung, dass man eben all das, was die Gesellschaft ist, auch zeigt.
Eben, genau. Mut, denn dadurch machen wir Mut. Im Endeffekt schaffen wir dadurch sogar Zusammenhalt und Zusammengehörigkeit, wenn unsere Kinder Vorbilder sehen. Ne? Und wenn Menschen in den Fernseher einschalten oder eben ins Kino gehen und sehen, da funktioniert ein friedliches Zusammenleben mit Menschen verschiedenster Hautfarben und Herkünften. Unterschwellig, unterbewusst geht das, ne, in den Menschen, also in die Zuseher rein, also ins Unterbewusstsein. Ne? Und ich glaube, dass das viel bewirken kann. Ja, und es ist sehr spät passiert, dass jetzt was passiert. Also im Fernsehen passiert auf jeden Fall schon einiges. Es ist zwar immer noch zu wenig, aber es gibt, ne, also du bist ja auch Nonne, und das ist eigentlich auch super. Ne? Und das ist immerhin schon seit 10 Jahren. Das finde ich zum Beispiel super. Natürlich komisch, dass die Leute dich nicht erkennen, ne? Weil sie immer nur dieses.
Ich finde es ganz praktisch.
Ja, okay. Stimmt, du hast recht. Obwohl, dich kennt ja eh jeder, zumindest in Hannover.
Das stimmt. Ich möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten, die Geschichte, die ich vorhin versprochen habe, dass du sie erzählen wirst, von der Umarmung.
Ach so, ja, es gibt eine.
Weil mich das so beeindruckt hat und ich kannte sie nicht und ich möchte gerne, dass ganz viele Menschen das hören, obwohl jetzt ist es mit dem Umarmen erstmal nicht
drin. Nee, es ist auch bei ihr, jetzt hat sie auch Berufsverbot, wie viele von uns. Ja, nee, das ist eine Inderin, die gilt so ein bisschen als Heilige, die ist aber jetzt weltweit berühmt, die heißt Amma, also A-M-M-A, und das ist, heißt auch Mutter. Die kam irgendwann, ich weiß nicht, ich kenne ihre Lebensgeschichte nicht ganz genau, aber sie hat irgendwann gemerkt, glaube ich, dass sie bestimmte Energien hat oder bestimmte Kräfte auch hat. Also ist kein Guru, ich würde sie nicht als Guru bezeichnen, ich glaube, manche sehen sie als Guru, würde ich jetzt nicht sagen.
Sie ist eine Mutter, Amma
genau.
Bedeutet das nicht Mutter.
Sie ist eine Mutter und sie ist eine Frau, die eine wahnsinnige Warmherzigkeit und Liebe ausstrahlt. Und ich, ihr Job, sie ist, hat sich irgendwann einen Job ausgedacht, hört sich jetzt vereinfacht an, aber ihr Job ist es, Menschen zu umarmen und in dem Moment, ja, hört sich jetzt platt an, aber Liebe zu geben. Ne? Und es ist
Das hört sich vor allem voll, es hört sich wahrscheinlich für, also für mich hört es sich total sinnvoll an, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein paar Leute so jetzt so die Augen verdrehen und denken, oh, Liebe geben, umarmen.
Ja.
Aber erzähl nochmal, Entschuldigung,
nee, ich hab dich unterbrochen. Nee, macht doch nichts. Es ist erstaunlich, wenn man, also sie ist weltweit bekannt, ne? Sie nimmt keinen Eintritt. Und sie verkauft halt, sie nimmt Gelder ein, indem sie Sachen verkauft, wie Schmuck, den sie selber gemacht hat, wie Schals, wie Klamotten, CDs von ihren Veranstaltungen. Also es sind auch Musiker dort, die Musik machen, die Mantren singen, ja, auch teilweise mit den Zuhörern und oder den Teilnehmern. Also es ist umsonst, nur du kannst da halt Sachen kaufen. Und da von dem Geld, da finanziert sie zum Beispiel Angehörige von Erdbebenopfern, Kinder in Not, und zwar weltweit. Ne? Und die kriegt richtig viel Geld damit. Die hat richtig da ordentlich Menschen geholfen, ne? Menschen in Not. Und sie war auch in der UNO, hat einen Preis bekommen, so einen Friedenspreis, damals noch von Kofi Annan. Und sie ist auch in Deutschland bekannt und reist, glaube ich, auch jedes Jahr nach Deutschland. Soweit ich weiß, München, aber auch noch ein, zwei andere Städte. Und die Menschen, die da hinkommen, jetzt wird man denken, da kommen irgendwelche esoterischen Menschen hin mit langen Gewändern und irgendwie so hippiemäßig, aber das ist gar nicht so. Da kommen wirklich...
Murali geht da auch
ja.
hin. Ich würde, wäre auch hingegangen. Ich habe mich schon drauf gefreut, aber...
Ja. Ja. Ich bin auch hingegangen, genau. Und es sind eben auch Menschen verschiedenster Nationalität. Viele, viele Deutsche im Sinne von weiße Deutsche sind da hingegangen, ja, also jetzt nicht irgendwie nur Inder oder sowas, also Inder eher in der Minderheit, würde ich sogar sagen, Anzugträger, ältere Menschen, junge Leute, bis Kinder mit Familien, also Leute, wo man denkt, die arbeiten jetzt im Wirtschaftsbereich, aber auch in anderen Berufen, also, und das ist eine ganz besondere Stimmung da, jeder ist irgendwie gut miteinander, jeder weiß, warum er da ist, und dann kriegt man so Nummern, und dann ist man in so einem System, in so einer Art Schlange und stellt sich dann so ein bisschen an. Also da kommen richtig viele Leute hin. Ne? Also am Wochenende kommen da schon mal so 4000 Menschen hin. Und es ist eben nicht so von wegen irgendwie esoterisch abgefahren, sondern es ist irgendwie so ein Moment, die Leute sehen sich wirklich nach Liebe. Und der Moment der Umarmung, das ist, geht alles nach System. Da kommst dann immer einen Schritt weiter in der Schlange und irgendwann wirst du dann so vorgeschoben, bist dann vor ihr und dann ist der Moment da, du siehst diese fremde Frau und sie umarmt dich und beim ersten Mal war das so, dass ich dann so richtig so eingesunken bin und die roch gut, also sie hat einen guten Duft, so, und die roch gut und ich hab mich...
Obwohl sie schon so viele
Leute ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, ich habe sie auch nie irgendwie mit Parfüm sich einsprühen sehen zwischendurch. Also irgendwie kriegt ihr das hin, also sie muss, keine Ahnung, das hält anscheinend lange, das Parfüm, aber sie riecht irgendwie nach Blumen, ich kann es nicht anders beschreiben und es riecht gut. Und dann umarmt man sie und dann fällt man so richtig rein und lässt sich so fallen. Und die Reaktionen der Menschen sind unterschiedlich. Die einen fangen an, total laut loszuheulen. Die anderen sind überglücklich. Manche kriegen Lachflash. Also es ist wirklich ganz verschieden. Ich war einfach...
Manche sind enttäuscht, denken so, ich merke gar
nichts. Ja, gibt's auch. Gibt's auch, ne? Das sind die, die aber natürlich... Man muss mal auch offen sein für sowas, ne? Und ich... ich hatte schon auch Bedenken am Anfang, ne? Aber ich habe gesagt, komm, lässt dich mal drauf ein. Und ich war wirklich dreimal bei der Frau, ne? Und es ist unterschiedlich, was man da empfindet. Aber man hat das Gefühl, man wird so aufgefangen. Zumindest für ein paar Sekunden in deinem,
Roch die immer gleich?
Kann sein, aber das weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon.
Weißt du, was ich abgefahren finde? Also, weißt du, was ich mir nämlich vorstelle? Dass vielleicht gar nicht sie das alleine ist, die dir dieses Gefühl übermittelt, aber wenn man so viele Menschen wirklich liebevoll umarmt hat, dann bekommt man ja auch so viel zurück. Ich stelle mir das vor wie so ein Speicher, so ein Raum, der ganz viel eben Nähe speichert, sozusagen, diese Frau.
Ja.
Und dass sie das wieder abgeben kann oder so. Ich finde das, als du mir das erzählt hast, wollte ich da sofort hin. Und wollte das einfach auch erleben. Und ich finde es so eine krasse Geschichte, gerade heute, gerade jetzt, wo wir ganz oft noch nicht mal unseren Nächsten umarmen können. Ich habe heute meine Mutter auf der Straße gesehen, mit 2 Meter Abstand. Ja. Und das ist irgendwie so krass, weil wir natürlich absolut das Bedürfnis haben, nach wirklicher Nähe und auch körperlicher Nähe zu Menschen, die wir lieben und sogar auch zu Menschen, die wir einfach nur mögen, die wir umarmen wollen, wenn wir sie sehen und das jetzt nicht dürfen. Ich finde, das ist total krass. Ich frage mich, was das mit uns macht, dass wir das nicht dürfen über so einen langen Zeitraum.
Also ich finde es schwierig. Ich finde, ja, man sagt ja auch, Menschen, diese, also Einsamkeit ist glaube ich, ist auch vielleicht fast eine Krankheit, ne? Also wenn man jetzt auf Dauer, meine ich, wenn man zu lange alleine ist, ohne Freunde, ohne Familie, ja, ich glaube, dass das sehr schwer ist. Ich glaube, dass wir Menschen einfach, weil unsere Vorfahren halt auch in der Sippe gelebt haben, ne, und miteinander, und ich glaube, dass das wichtig ist. Ne? Ich ich meine jetzt nicht damit, irgendwie oberflächlich Party zu machen. Ich meine einfach wirklich, dass man so gewisse Gemeinschaften und Freunde braucht im Leben. Oder und Familie. Ne? Weil wir sonst eingehen wie eine Palme.
Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Es passt zu dir als Bonner Inder, der eingehen würde wie eine Palme ohne Gesellschaft und ohne.
Oder eingehen wie eine Eiche.
Eingehen wie eine Eiche. Wie so eine Eiche. Deutsche Eiche. Genau. Oder eben wie eine Palme. Murali, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Wir haben ein bisschen über dich gelernt. Ich habe eigentlich jetzt Lust, noch mehr herauszufinden. Also wir müssen uns auf jeden Fall, sobald es geht, nochmal in irgendein Restaurant verziehen. Ja. Ein Getränk und ein leckeres Mahl zu uns nehmen und auf jeden Fall Dessert, weil das lässt du ja auch nicht.
Nein, aus, ne? Das gehört dazu. Unbedingt Dessert. Ja, ja. Und genau, lecker essen. Ob in Hannover, in München. Ich habe ja durch dich auch Hannover lieben gelernt. Du hast uns ja tolle Ecken, du hast uns ja verwöhnt mit tollen Ecken und tollen Lokalen. Also unser Kollege Björn, der hat auch mitgespielt, der war ja auch ganz begeistert.
Ja, dann kommt bald wieder. Ich sage vielen Dank. Namaste, love and peace.
Danke dir.
Yo, check this out.
Danke dir.